Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org. Herzlich willkommen bei Literadio. Am Mikrofon begrüßt euch Christian Berger und heute zu Gast bei mir Ernst Kaufmann. Er hat eine Geschichtensammlung im AV-Verlag publiziert, namens Anderswoweit. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Du hast viele Geschichten diesmal. Wir haben schon geredet über deine Bücher, die du vorher gemacht hast. Kriminalromane, Musikgeschichte, Biografisches aus den jüdischen Geschichten. Aber also du hast dein Leben lang geschrieben, aber jetzt hast du irgendwie offensichtlich ausgeholt zu einem Rundumschlag, der über viele Jahre führt und viele einzelne Geschichten zusammenbringt.
Ja, es ist also eigentlich entstanden aus einer ganzen Reihe von Notizen. Ich war ja, meine Grundprofession von Grund her war ja, Filme zu machen, und ich bin also seit dem Jahr 1986 als Filmregisseur unterwegs und mache in der ersten Linie Dokumentationen mit dem Hintergrund filmische Porträts und kulturelle und auch natürlich Kulturen in anderen Ländern. Und so bin ich natürlich dank dem Film doch einiges herumgekommen auf diesem Planeten und habe immer wieder, wenn spezielle Begegnungen waren oder wenn man spezielle Menschen kennengelernt hat, das irgendwie mit Foto oder kurzer Notiz festgehalten. Und ich habe mir gedacht, jetzt ist es irgendwann einmal an der Zeit, ein paar von den Geschichten auch wirklich als Geschichte, als Erzählung niederzuschreiben. Und so ist eben dieses neue Buch entstanden. Es sind insgesamt 16 Erzählungen. Es ist ein bisschen mit Fotos, die auf den Reisen entstanden sind, illustriert. Und sind also Erlebnisse und Begegnungen, die sich über 30 Jahre ziehen und auf 4 Kontinenten stattgefunden haben.
Ja, wie ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist ja in der Ich-Form geschrieben. Ist das Fiktion oder wo ist da die Wirklichkeit? Das kann doch gar nicht ein Mensch alles erlebt haben.
Naja, oh ja, das ist also, es ist, sagen wir mal so, es gibt grundsätzliche Erlebnisse oder Begegnungen, die dann in der Rückerinnerung ein gewisses Eigenleben führen, beziehungsweise es sind oft 2 oder 3 Begegnungen, die man dann in einer Geschichte auf eine Person zusammenfasst. Aber im Prinzip ist das, was beschrieben ist, auch geschehen. Also egal, ob das jetzt der Schmied in Afrika war oder die verlorene Frau auf Kreta war oder so. Also ich habe die Leute kennengelernt, ich habe mit ihnen gesprochen und teilweise haben sie mich auch eine Zeit begleitet, beziehungsweise auch aus misslichen Umständen gerettet manchmal. Ja. Und sind natürlich auch in meiner Erinnerung zum Teil, also zu einem Teil meines Lebens geworden.
Also das, dass du so viel herumgereist bist, liegt an deiner Profession des Dokumentarfilmens und das liegt aber wiederum schon an deinem persönlichen Interesse, dass du diese Filme gemacht hast, weil das waren ja nicht nur irgendwie Auftragsarbeiten, wo du dann irgendwo hingefahren bist und dann einen Werbefilm draht hast über irgendeine Kolonie.
Es waren leider sehr wenige Auftragsarbeiten, weil du, wenn du ja als freier Filmemacher arbeitest, natürlich, ich will jetzt nicht über die Selbstausbeutung jammern, aber natürlich immer dann die Schwierigkeiten hast, du lässt dich auf ein Thema ein, verbringst mit dem Thema Zeit, investierst natürlich auch Geld und musst nachher, wenn der Film fertig ist, schauen, dass es auch eher auf Gegenliebe bei Fernsehsendern oder sonst wo oder am DVD-Markt eben gibt.
Und deine Filme sind ja schon weit ausgestrahlt wurden, waren auch in bekannten Sendern wie Dreisat, ja, Arte,
also, wir haben
im
also
deutschen Fernsehen. Also es ist nicht ein Nischenprogramm gewesen.
Nein, wir haben also eben die großen Sachen, wir haben also 8 wirklich große Dokumentationen gemacht, teilweise zusammen mit dem, Bayerischen Rundfunk, da gibt es einen Dreiteiler über alte Kulturen im Wienerwald. Wir haben 2 große Filmporträts zusammen mit dem ORF gemacht. Das war das Porträt über Felix Mitterer und das Porträt über Dietmar Schönherr zum 80. Geburtstag. Und also es waren schon größere Sachen auch dabei. Es waren aber viele kleine, engagierte Filme, die man halt auf eigenes Risiko sozusagen gemacht hat.
Wie kommt es da zu dem Interesse, wenn du sitzt daheim im Ding und denkst da, ah ja, jetzt könnt ihr eigentlich nach Afrika fahren und man tut einmal irgendwie so Ausgrabungen anschauen? Oder wie kommst du dazu?
Das war es nicht, es war eigentlich mehr ein Zufall. Und zwar, ich komme im Ursprung, ich habe Musik studiert und vergleichende Literaturgeschichte. Und habe dann 10 Jahre am Theater gearbeitet, habe fürs Theater ein paar Stücke geschrieben, für die Off-Off-Szene und habe im Jahr 86 begonnen mit kleinen Filmen, einfach aus Interesse und um auch meine Stücke aufzuzeichnen und so weiter. Und ich lerne Ende der 80er Jahre einen Mann von der katholischen Kirche kennen, der damals gearbeitet hat im Institut für internationale Zusammenarbeit und die damals die Möglichkeit bekamen, mit dem Geld für Öffentlichkeitsarbeit das Ganze auch videomäßig zu dokumentieren. Und das war eigentlich dann der Anfang. Ich habe dann zwischen 1991 und 1998 in diesen 7 Jahren einiges für das IIZ eben gemacht und bin so ein bisschen in diese Entwicklungszusammenarbeit-Szene hineingekommen. Ja, und habe dann begonnen, diese Filme zu machen. Und das hat mich natürlich von Haus aus sofort fasziniert. Erstens einmal das Reisen zu Orten, die man als Tourist oder als normaler Besucher eines Landes nicht sieht, wo man vielleicht da gar nicht hin darf oder wo einfach die Zustände so sind, dass man sagt, da bleibe ich lieber weg. Und es ist aber sehr schön und sehr interessant, sich dann doch damit zu konfrontieren und ein Land wirklich von innen kennenzulernen.
Nein, du hast, glaube ich, eine Geschichte in Mexiko, wo du da zu den Mayas, zu den verfallenen Maya-Bauten hingehst,
ja.
Am Ende der Welt mehr oder weniger. Ja. Also das ist, auf das muss man erst einmal kommen, dass dort irgendwie was ist.
Das war eigentlich nicht im Zusammenhang mit der Entwicklungshilfe, das war ein Projekt. Ich habe ein in den Anfang der 90er Jahre ein Buch gelesen über diesen Maya-Kalender, diesen Prominenten, und da war eine kleine Randnotiz, dass es eben in verschiedenen Städten, speziell in Yucatan, eben noch versunkene oder noch nicht ausgegrabene Städten gibt. Und habe dann irgendwann einmal den Plan gefasst, ich möchte das dokumentieren, und war also 2-mal in Mexiko und habe eigentlich weniger gedreht, ich habe mehr fotografiert und habe das also 3 Monate, 4 Monate ungefähr bereist, diese alten Städten. Und da ist eben dann die Geschichte, die auch im Buch drinnen ist, von der Begegnung mit dem Adler in Tulum. Also Tulum war damals, heute ist es ja wirklich ein Mekka, wo man hinpilgert. Damals waren das halt ein paar Ruinen am Meer mit einer verfallenen Mauer rundherum, und da hat es so ein Standl gegeben, so wie ein Marktstandl. Da haben halt 4 oder 5 indianische Familien ihre Artesanias verkauft, und mehr war das nicht. Ja.
Also es sind diese Geschichten einerseits eine Reise durch die Zeit, weil sie entstanden sind die letzten 30 Jahre oder so, weil die Momente, das sind ja alles Momentaufnahmen, das sind so richtige Kurzgeschichten, tschack, man steigt ein in die Story und man steigt wieder aus. Es ist nicht immer irgendein Clou oder irgendein Gag zum Schluss oder so irgendwie, so, aber man steigt eben in diese Situationen ein und die sind sehr unterschiedlich. Es ist ja, ja, wirklich, wie du gesagt hast, vier Kontinente. Also das heißt, es ist in Afrika, es sind Sachen in Amerika, in Südamerika,
also es ist
in Europa.
Es ist natürlich ein gewisses Zeitbild, das sich widerspiegelt. Also ich habe es vermieden, genau die Zeit zu beschreiben, weil ich glaube, dass die Begegnungen und die Menschen heute genauso leben und genauso Begegnungen möglich sind auf die gleiche Art und das also nicht aus der Zeit spezifisch kommt. Ja. Man kann aber Zeit dann trotzdem spüren, also wenn ich zum Beispiel bei der Hauptgeschichte, bei Anderswo weit, bin ich quasi in der ausgehenden Sowjetunion und bin in Brest-Litovsk auf dem Bahnhof, wo sich eben diese Szene, die beschrieben ist im Buch, abspielt. Und wenn ich da schreibe, dass also vor einem Jahr quasi mit der Solidarność Polen frei geworden ist, dann weiß man, es spielt also 1990, 91, es muss ungefähr die Zeit sein. Ja? Ich habe aber vermieden, also den Zeitkontext genau zu beschreiben.
Es ist dann ja auch für den Leser, also für mich war es zumindest dann teilweise spannend, aus den Nebensätzen, die drinnen sind, herauszulesen, wann das ungefähr gewesen sein könnte,
ja,
und wo gibt es Hinweise auf die Zeit,
ja,
weil es ja auch herumspringt. Es ist ja eben nicht alles im selben Zeitraum entstanden. Und das macht ein bisschen Spannung auch,
ja, ja,
und macht die Geschichten auch ein bisschen zu so einer, ja, Rätselralle, wo man dann durchschauen kann und zu überlegen kann.
Ja, manchmal, es ist eigentlich nur bei einer Geschichte ist es beschrieben, und zwar beim letzten Auftritt bei der Fußball-WM von Zinedine Zidane. Da gibt es ein genaues Datum, da weiß man, wann die Geschichte entstanden ist. Im Prinzip zieht sich die allererste Geschichte ist eine brasilianische Geschichte aus dem Jahr 1988. Das war die erste, die älteste, die im Buch ist. Und es geht herauf bis 2010. Die letzte war also 2010. Also in diesem Zeitraum bewegen sich die Erzählungen.
Du hast das vorhin schon erwähnt. Anderswo weit ist die Geschichte, die dem Buch auch den Namen gegeben hat. Und hast ein bisschen was vorbereitet, damit man ein bisschen einen Eindruck kriegt, wie die Geschichten sind. Magst du mal vielleicht einmal da ein Stück lesen?
Also die Geschichte beginnt in Warschau vor Antritt der Reise nach Minsk, nach Weißrussland. Die Hauptszene spielt sich dann am Bahnhof von Brest-Litovsk ab, und ich lese aber jetzt einmal den Anfang, wie sich damals 1990 Warschau für mich dargestellt hat. Der Nieselregen zog feine Rinnsale über das Glas, die sich in einem Wettlauf gegenseitig überholten. Er ließ die Lichter der Stadt vor der Scheibe tanzen und stockte am Saumblech als langsam frierende Eisschicht. Von hier oben, 40 Stockwerke über den Straßen, lag das beleuchtete Warschau wie ein Teppich auf dem in der Dämmerung dunkler werdenden Land. Durch die Fenster der Hotelbar im Lim Center, dem neuen Wahrzeichen der Stadt, breitete es sich eindrucksvoll nach allen Richtungen aus. Die winterlichen Schneeflocken überdeckten zudem gnädig die Bausünden aus der Ära des Ostblocks und reflektierten das Licht der Bogenlampen, so als würden die weiter in der Ferne liegenden Straßenzüge zu schweben beginnen. Was aus diesem kleinen Dorf an der Weichsel geworden war, dem Platz, wo sich nach der alten Sage einst eine Meerjungfrau in einen Fischer verliebte, fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Immer wieder in Kriegen zerstört und beraubt, verloren seine Bürger nie ihre Identität, und diese unbeirrbare Haltung spürt man als Besucher überall. Die Menschen hier waren freundlich, aber in den meisten Dingen äußerst bestimmt. Trotz des hervorragend starken Kaffees mit einem Schuss Rum und dem großartigen Rundblick musste ich die angenehme Pause abbrechen. Direkt unter mir im dichten Abendverkehr lag der Bahnhof, von dem in einer Stunde mein Zug nach Brest und dann nach einem nächtlichen Aufenthalt weiter nach Minsk abfahren würde. Ein Komponist, den ich im damals noch Leningrad heißenden St. Petersburg kennengelernt hatte, war so freundlich gewesen, mich zu einer Vortragsreihe in die weißrussische Hauptstadt einzuladen.
Das ist jetzt so der Einstieg in eine Geschichte, die dann am Bahnhof weiterspielt.
Genau. Es erzählt die Reise eben und den Aufenthalt in Brest-Litovsk mitten in der Nacht. Also wir sind dort um 1 Uhr nachts angekommen. Und da war eben eine ganz spannende Szene. Ich war dann in der Kantine und wir haben noch einen Kaffee getrunken und so weiter. Und auf einmal war ein totaler Stromausfall. Es war vollkommen finster. Ja. Und das passiert dort öfter, weil halt die Versorgung nicht so perfekt ist. Und ich wurde immer gedacht, was ist jetzt los? Und ich wurde von einem Mann, es war nur eine männliche, russisch-gutturale Stimme, in eine Ecke gedrängt, der mir gesagt hat, ich möge hier ruhig stehen bleiben. Und so, es ist sehr gefährlich für Ausländer hier. Ja? Und wir sind da eine Minute gestanden und die Minute ist ewig, wenn man in der Finsternis steht und nicht weiß, wer das ist und was passiert. Und wie das angegangen ist, wieder
das Licht. Und verhält sie dann wahrscheinlich gleich still, ob sie...
Ja, ganz ruhig. Ganz. Der hat sich dann entschuldigt, hat sich vorgestellt, war ein Soldat, der lange Zeit, hat er mir dann erzählt, im Krieg in Afghanistan gekämpft hat, ja. Und so ist dann der Titel des Buches auch entstanden, der gesagt hat, ja, aber er ist aus der Armee ausgestiegen und er ist wieder zurückgekehrt, weil die Leute wollen immer nur anderswohin, wollen immer nur weit weg, statt dass sie hier im Land, in der Heimat für bessere Verhältnisse sorgen. Ja, so, das war dann das anderswo weiter Titel. Und hat mir eben seine Lebensgeschichte erzählt und da kommt also eben auch seine Kriegserzählung dazu, wie viel Köpfe er kaputt machen musste, seine O-Ton-Aussage in Afghanistan, um selbst zu überleben und wie furchtbar die Kriege eben sind und so. Und am Ende, bevor ich dann weiter musste, weil mein Anschlusszug gekommen ist, hat er mich gefragt, ich habe damals vor der Reise mir eine, wie es damals modern war, eine weiße Swatch gekauft, so eine Plastikuhr, ob ich mit ihm Uhren tauschen würde, weil das wäre ein Zeichen der Freundschaft in Russland und auch unter Soldaten. Ich habe das einfach gemacht und habe dann eine russische Armeeuhr im Gegenzug von ihm bekommen, die ich heute noch habe und die ich als Foto dann auch im Buch drinnen habe.
Es ist ja was auf jeden Fall jetzt noch läuft, ist die Situation des Umspurens, wenn man nach Russland rüber fährt mit der Bahn. Ich habe das selbst auch erlebt, aber eigentlich habe ich es gar nicht erlebt, weil es passiert in der Nacht und man schläft und merkt eigentlich gar nicht, dass der ganze Waggon auf eine neue Spur drauf gesetzt wird. Ja. Insofern habe ich das in Erinnerung, dass das eigentlich eine ziemlich witzige Situation ist, wo sie sozusagen den Boden unter den Füßen wegziehen und wieder einen anderen reinschieben und du merkst gar nichts, weil du schlafst da drinnen. Aber andererseits ist es so, wie du es in deiner Geschichte schreibst, wo du hellwach bist bei der ganzen Sache und dann auch noch Zug wechseln musst. Dieser Umstieg sozusagen von hier nach dort auch viel, viel bedeutender, als wenn man nur nach Leningrad
oder. Ja, ich habe das Umspuren nicht mitgemacht, weil weil ich Zug wechseln musste und wir mussten also vor dem Umspuren aussteigen. Ja.
Und die, ich habe da lange später einmal. Von Tim Pridloff einen einen Podcast gehört, wo einer, der sich damit lange beschäftigt hat, erklärt hat, warum das eigentlich so ist, weil wir in Europa da viel engere Kurven haben und dafür wäre das zu breit, während in Russland...
Also ob da die 8 cm wirklich was ausmacht.
Während in Russland die Züge länger sein können und dadurch breiter gemacht werden.
Ja.
Aber gut, es gibt da wahrscheinlich auch ideologische Unterschiede, aber das sind so Details in der Geschichte. Geschichten leben ja von den Details, die du da drinnen anführst. Das ist jetzt sozusagen an der Grenze nach Asien, Russland. Aber von anderen Kontinenten ist es ja gleich, oder magst du jetzt die Frauen von Florenz?
Schauen wir mal. Ja, das ist also die Frauen von Florenz, das ist genau das andere Ende des Globus. Das ist, spielt in Idaho in den USA. Da habe ich übrigens einmal einen Film auch drüber gedreht, über diese Geisterstädte, diese verlorenen, verlassenen.
Die ehemaligen Goldgräberstädte.
Die Goldgräberstädte, die ja sehr, sehr spannend, also Gold und Silber, die sehr spannend sind, weil sie so, heute gibt es also im Fernsehen die Serie Lost Places, die ich auch sehr gerne anschaue. Und wir waren damals, ich habe das also gedreht um die Jahrtausendwende herum, war das eigentlich noch ein Thema, das, sage ich mal, noch unbesetzt war, und da haben wir gesagt, drehen wir das einmal, und habe dann eben einen Fernsehsender dafür begeistert. Das Ganze ist in Toronto im Kabelfernsehen dann gelaufen und habe mich dann eben auf diese Reise begeben zu dieser Stadt und habe da ein sehr interessantes Erlebnis gehabt, weil ich habe dann eine Frau getroffen, es waren in diesen Goldgräberstädten, das waren ja absolute Männerstädte. Ja. Also hat zum Beispiel in den Florenz war die weibliche Bevölkerung 5%, und es war bis auf 2 Frauen, die verheiratet waren, waren sie so nur Prostituierte. Und sonst war das eine reine Männergesellschaft. Und ich habe dort, es gibt, in Florenz ist fast nichts mehr erhalten, aber es gibt den Friedhof noch, der sehr schön ist, wo teilweise auch so Mahnmale stehen. Und da gibt es eine Reihe von Gräbern, da steht, bei den Männern steht immer drauf, auch gestorben im Gunfight und so weiter. Und bei manchen steht drauf unknown, ja, also ohne Namen. Und ich habe dort eine Frau getroffen, die dort Blumen auf ein Grab gelegt hat, das die Enkeltochter einer dieser verheirateten Frauen war, die früher dort vor 100 Jahren dort gelebt hat, oder Urenkeltochter. Und die hat gesagt, ja, das waren die Gräber der Frauen, nachdem die Frauen nichts wert waren. In dieser Gesellschaft wurden also keine Namen auf die Gräber geschrieben, sondern eben nur quasi unbekannt. Ja. Also das sind die Frauengräber. Und das ist für mich eine sehr berührende Begegnung, und daraus ist eine Geschichte entstanden, eben, die heißt Die Frauen von Florenz, wobei das eben Florenz in Idaho ist und im Winter spielt. Ja. So.
Und lies uns noch ein Stück daraus
vor. Und wie ich dort hingekommen bin, also wie ich den Einstieg in diese Gegend erlebt habe, ist eben der Anfang dieser Geschichte. Die Geräusche der Rotoren hallten unwirklich dumpf von den Felshängern zurück, als sich der Bell Jet Ranger über den Kamm des Buffalo Hump, der tatsächlich wie der Nacken eines Büffels über das verschneite Gelände aufragt, hinunter zum Salmon River senkte. Wir steuerten entlang der gefrorenen Uferbänke dieses Rivers of No Return, dessen tückische Stromschnellen schon Marilyn Monroe in dem gleichnamigen Film um ein Haar das Leben gekostet hätten, hinein in die Wälder Idahos, zu der seit Generationen verlassenen Goldgräberstadt Florenz. Was zum Teufel treibt mich in diese eisige Öde, dachte ich in Betrachtung des rauen Landstrichs unter mir, denn auf Robert Mitchum als Retter konnte ich nicht mehr hoffen. Aber nachdem ich der Helikopter auf einer Lichtung in der Nähe der alten Geisterstadt abgesetzt hatte, verflogen alle meine Bedenken. Die ganze Gegend rund um das alpine Plateau war einer der Hotspots des Goldrauschs, der vor 150 Jahren halb Amerika verrückt machte. kurzlebige, gesetzlose Orte entstanden mit grotesken Namen wie Hump Town oder Frog Town, in denen Saloons, Bordelle und Shops für alle erdenklichen Gerätschaften die Schürfwilligen versorgten. Waren die Claims erschöpft, zogen die Goldgräber meist frustriert weiter. Ihre verlassenen Häuser wurden von den Verbliebenen als Brennholz verwendet und der Rest versank später im Boden. Nur wenige der ehemals so rastlosen Siedlungen überlebten als stumme Ruinen einer Zeit der grenzenlosen Gier.
Ja, Ernst Kaufmann, Anderswo weit, eine Geschichtensammlung aus 30 Jahren, spielt auf den verschiedensten Kontinenten und in den verschiedensten Ländern. Und man kriegt einen Einblick über die vielseitige Reisetätigkeit des Regisseurs und Filmemachers, der hier aber als Autor und Erzähler auftritt. Vielen Dank für den Besuch, vielen Dank für die vielen Geschichten.
Gerne.
Heutzutage wird das Reisen wahrscheinlich nicht mehr so einfach sein, wie es einmal war, und gleichzeitig auch ist es vielleicht einfacher, diese Menschen irgendwie zu verstehen, die da auftreten in deinen Geschichten, weil sie doch, obwohl ganz woanders, doch sehr nahe sind dem, was man selbst so erlebt hat. Vielen Dank, Ernst Kaufmann.
Danke auch für die Einladung.
Das Buch ist rechtzeitig zur Frankfurter Buchmesse erschienen im AV Verlag. Wir verabschieden uns.
Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Literradio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literradio.org.